HR Info. Kultur.
Der Name Hans Draxler steht wie kein zweiter für Humor und Satire. Für ironische Texte und für farbenfrohe Zeichnungen und Cartoons. Zum Beispiel Kohl, die Birne. Vergangenen Dienstag wurde Hans Draxler 90 Jahre alt. Das Karikaturamuseum Frankfurt präsentiert aus diesem Anlass eine umfangreiche Sonderausstellung. Für den Satiriker selbst keine Rückschau, sondern eine Bestandsaufnahme seines Schaffens.
Eigentlich wäre ich schon zufrieden, wenn mich die Leute so in Erinnerung behielten als einen, der gut zeichnen konnte und auch manchmal komisch war.
In dieser Sendung spreche ich mit Hans Draxler über seine Projekte und über Fake News zu einer Zeit, als es dieses Wort noch gar nicht gab. Außerdem der Büchercheck, heute der Roman »Ich bin die, vor der mich meine Mutter immer gewarnt hat«. Und außerdem stellen wir die Arbeit des Deutschen Exilarchivs vor. HR Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Im Karikaturamuseum in Frankfurt gilt Hans Draxler als einer der Hausgötter. Schließlich ist er hier vielfach vertreten, auch mit Cartoons aus den 60ern und 70er Jahren, als er Teil der neuen Frankfurter Schule war. Unvergessen das Leitmotiv dieser Karikaturisten der neuen Frankfurter Schule. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Eine neue Ausstellung im Karikaturamuseum zeigt nun die Vielfalt der gesamten Arbeit von Hans Draxler, seine Bücher, Zeichnungen und seine Cartoons. Hans Draxler zum 90. heißt diese Ausstellung. Marius Kaller hat die Ausstellung besucht.
Eine Pizza belegt mit Gummibärchen. Warum nicht, dachte sich Hans Draxler, malte einen schönen, runden Teigfladen und drapierte die bekannten bunten Bärchen drauf. Darunter ist zu lesen, jedes Jahr enden unzählige Bärchen auf einer Pizza mit allem. Doch natürlich finden sich in dieser Schau mehr als nur großartige Ideen zum nächsten Kindergeburtstag. 345 sehr unterschiedliche Exponate hängen und stehen in der Karikatura, alle unverwechselbar aus der Feder Hans Draxlers.
Die Kontinuität, das ist meine Handschrift, die künstlerische Handschrift. Das ist jetzt kein expliziter Stil, sondern das ist etwas, was sich aus mir heraus entwickelt, ohne dass ich es eigentlich will oder dass ich darauf spekuliere, sofort wiedererkannt zu werden mit dem, was ich mache, dadurch, dass ich ein bestimmtes Männchen habe. Das wollte ich nie, weil das hätte mich zu sehr festgelegt.
Tatsächlich spürt der Besucher, dass hier ein Künstler sich nicht festlegen wollte. Draxler ist politischer Karikaturist. Er war derjenige in der Titanic-Redaktion, der Helmut Kohl als Birne persiflierte. Er ist Illustrator klassischer Literatur. Er hat Bildergeschichten gezeichnet und jetzt seine Kindheitserinnerungen aufgeschrieben. Und er hat in jungen Jahren in der großen Städelschule studiert und ist dort zum Meisterschüler gebracht. Verblüffend sind in dieser Ausstellung also seine Vielseitigkeit und seine technische Meisterschaft.
Ich wechsle alle, na, schätze ich mal, 15 Jahre vielleicht, wechsle ich das Material. Ich habe mit einer Stahlfeder angefangen zu zeichnen, das ist sicher das Schwierigste. Dann hatte ich so eine Architektenfeder. Anschließend habe ich die Konturen, wir sprechen immer von den Konturen, mit einem feinen Pinsel gezeichnet. Es ist immer das, was ich gerade mache, das ist mir das Liebste und das versuche ich weiterzuentwickeln. Irgendwann hat man das dann, ja, dann ist das leer gezeichnet, dann möchte man etwas Neues machen.
Wer mag, kann sich also an der technischen Finesse erfreuen. Oder einfach an den Wänden entlang schlendern und sich köstlich amüsieren über einen frischen, intelligenten Witz, der alles verarbeitet, was diese Welt einem Satiriker zu bieten hat. 257 Originalzeichnungen hängen an den Wänden oder liegen im ersten Stock in den Vitrinen. Mal mit einem Gedicht versehen, mal nur mit einer kurzen Unterzeile aus dem Alltag oder der Kulturgeschichte gegriffen. Draxler stellt sich vor, wie es wohl gewesen sein mag, als Tischbein den großen Herrn von Goethe malte. Draxler weiß genau, dass Jesus ein Franzose gewesen sein muss und deshalb bei der wundersamen Brotvermehrung am See Genezareth schön knusprig gebackene Baguettes verteilte. Und er weiß, wie der Teufel auf die Erde kam. Als Gott nämlich sah, was er angerichtet hatte, musste er einfach handeln. Denn bei Draxler sieht das Paradies aus wie ein voller Strand am Ballermann. Und es brauchte schon einen Teufel, um diesem haltlosen Gesaufe und Rumgehänge ein Ende zu bereiten. Auch prominente Figuren aus den letzten Jahrzehnten finden sich hier. Doch um von Hans Traxler verewigt zu werden, mussten sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Eine Figur, die mich reizt, mich mit ihr zu befassen, die muss schon etwas Besonderes sein. Das darf kein Allerweltstyp sein, keiner von diesen glatten Politikern. Diese Figuren, wie zum Beispiel der Papst Paul VI., der Pillenpaul, der musste schon eine Handbreit über diesem rational definierten System, darüber musste er schon hinausreichen. Und das hat er wirklich getan. Der hatte ganz bizarre Auftritte. Das Gleiche kann ich auch von Helmut Kohl sagen.
Die Ausstellung Hans Traxler zum 90. ist ab kommenden Montag, 27. Mai, im Karikaturamuseum Frankfurt für das Publikum geöffnet. Hans Traxler ist vor kurzem 90 Jahre alt geworden. Aber trotz seines hohen Alters ist er geistig sehr präsent und wirkt noch immer wie der verschmitzte kleine Junge aus seinem jüngsten Buch. »Mutter, warum bin ich kein Huhn?« lautet der Titel dieses autobiografischen Werks. Ich hatte Gelegenheit, mit Hans Traxler diese Woche im Karikaturamuseum Frankfurt zu sprechen. Ich habe ihn gefragt, ob er mit 90 Jahren an Rückzug denkt.
Ich hatte vor wenigen Tagen Besuch meiner Lektorin und da haben wir einen Editionsplan gemacht für die nächsten 2 Jahre. Da wird es 4 neue Bücher geben. 2 sind einfach Wiederaufnahmen, aber die anderen beiden, die werden neu geschrieben und gezeichnet. Und das ist eine ganze Menge Arbeit. Und immerhin bin ich dann, wenn das letzte Buch erscheint, wäre ich 92 Jahre alt. Also ziemlich kühn.
Sie gelten als einer derjenigen, die die Humorgeschichte der Republik geprägt hat. Ehrt Sie das oder belastet Sie das eher?
Nein, das belastet mich überhaupt nicht. Das ist natürlich ein Ziel, dass man eine Wirkung erzielt. Zwar, wenn ich zeichne, bin ich allein an meinem Tisch, aber ich möchte natürlich, dass ich wahrgenommen werde und nicht nur heute und morgen, sondern auch noch in den kommenden Jahren.
Sie zeichnen ja nicht nur für Erwachsene, sondern haben ja auch Kinderbücher illustriert. Welche Leser haben Sie am liebsten, Kinder oder Erwachsene? Beziehungsweise wer sind die kritischsten Leser?
Eindeutig die Kinder. Ja, ich erzähle immer gerne eine Geschichte einer Dame, die mich vor nicht so langer Zeit anrief. Und sie sagt, sie hätte jetzt wir gehen heim, ihrem Enkel vorgelesen, der ist 4 Jahre alt und der kann das Buch schon auswendig, weil sie es immer wieder vorlesen muss. Er möchte aber trotzdem, dass sie es wieder vorliest. Und wenn sie fertig ist, sagt er jedes Mal, nochmal Oma, nochmal. Und das ist natürlich traumhaft, sowas. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Romanautor.
Als es die Zeiten von Fake News noch nicht gab, jedenfalls nicht unter diesem Namen, haben Sie ja schon in den 60er Jahren dieses berühmte Buch geschrieben, Die Wahrheit über Hänsel und Gretel. Fühlen Sie sich als Propheten?
Nein, nein, das tue ich nicht. Aber das ist schon bemerkenswert. Also dieses Buch, das ist entstanden als Parodie auf diese populär-historischen Bücher, die damals auf den Markt kamen, Göttergräbe und Gelehrte zum Beispiel. Und da dachte ich mir, warum nicht ein Märchen? Und ich wusste natürlich ganz genau, dass Märchen niemals einen verortbaren Grund und verortbare Personen haben. Für Sagen gilt das aber nicht, für Märchen. Aber das Buch, das hatte eine unglaubliche Folgen. Das ging buchstäblich um die Welt, nicht? Das ist auch in Japan erschienen und da gab es einen Briefwechsel mit einem Professor, der besonders sich mit den Brüdern Grimm befasst hat. Und der war einfach nicht davon zu überzeugen, dass das ein Fake ist und dass das eine Ironie ist. Und später hat uns dann einer, der sich da auskennt, gesagt, ja, die Japaner, die haben diesen Begriff nicht. Die sagen entweder ja oder sie sagen nein, aber sie sagen möglich, nicht möglicherweise oder vielleicht oder lass uns doch mal überlegen, was wäre, wenn, so dieses, ja. Und das Buch, das ist jetzt tatsächlich seit über 50 Jahren im Handel. Ich habe übrigens aber hunderte Briefe bekommen, habe natürlich keinen einzigen beantwortet. Erstens wollte ich das Geheimnis bewahren und zum anderen war das einfach zu viel. Ich hätte dann jemanden anstellen müssen dafür.
Ihr neuestes Buch, Mama, warum bin ich kein Huhn? Eine Autobiografie, wieder mit Zeichnungen und Text, die sich ergänzen. Wenn Sie ein solches Buch schreiben, haben Sie zuerst den Text im Kopf oder zuerst die Bilder?
Manchmal so, manchmal so. Es ist tatsächlich so, dass es manchmal ein Bild ist, das mich zu einem ganzen Buch oder zumindest zu einem längeren Text inspiriert. Das ist nicht das Normale für einen Karikaturisten. Ich glaube, für den normalen Karikaturisten ist es andersrum. Für mich nicht.
Sie haben gesagt, Ihre Absicht als Zeichner und als Autor war immer, dass von Ihnen etwas bleibt. Was möchten Sie, dass von Ihnen bleibt?
Tja, ein paar Bücher. Und eigentlich wäre ich schon zufrieden, wenn mich die Leute so in Erinnerung behielten als einen, der gut zeichnen konnte und auch manchmal komisch war.
Heißt das Ihr Lebensmotto, die Welt nicht so ernst zu nehmen?
Ja, so würde ich sagen.
Sagt der Zeichner und Autor Hans Traxler, der diese Woche 90 Jahre alt wurde. Die Aufstellung über seine Arbeiten und Zeichnungen zeigt das Karikaturamuseum in Frankfurt ab kommenden Montag, 27. Mai.
HR Info. Kultur.
Sind Einigkeit und Recht und Freiheit tatsächlich in die Jahre gekommen? Das fragt die Karikaturagalerie für komische Kunst im Kulturbahnhof Kassel und zeigt zum Jubiläum des Grundgesetzes Cartoons von 41 Karikaturisten. Mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Lage der Nation und das Grundgesetz. 70 Jahre Grundgesetz. Deutschland dreht durch, heißt die Ausstellung. Jens Wellhöhne hat sich die Cartoons angeschaut.
Einigkeit und Recht und Freiheit? Kenne ich irgendwie. Aus Games of Thrones. Ein Zitat aus der neuen Ausstellung in der Karikatura. Ist das Grundgesetz mittlerweile so weit weg? Interessieren wir uns nur noch für Netflix-Serien, nicht mehr für Politik und Demokratie? Diese Frage treibt offensichtlich Tim Oliver Feike um. In Kassel ist er mit einer Karikatur vertreten, in der er einem Teenager dieses Zitat in den Mund legt. Feike ist ein preisgekrönter Spezialist für politische Karikatur und einer der Stars der Szene. In der Ausstellung Deutschland dreht durch finden sich mehrere illustre Namen. So hat auch Klaus Steck Plakate beigesteuert, der ehemalige Präsident der Akademie der Künste in Berlin, erklärt Saskia Wagner von der Karikatura sichtlich stolz.
Das sind zwei Plakate aus einer Serie, wo er sich auseinandergesetzt hat mit dem Thema Deutschsein, also eben auch diesem Heimatbegriff, und hat sich eben so dem Klischee des Gartenzwergs mal so ein bisschen angenommen.
Zum Beispiel sagt ein Gartenzwerg, ich bin stolz, Deutscher zu sein, und unter ihm brennt es. Die Kasseler Ausstellung spießt die aktuelle Diskussion um Nation, Rassismus und Rechtspopulismus auf.
In dieser Ausstellung setzen wir uns weniger mit dem Grundgesetz als solchem auseinander. Wir haben uns nur überlegt, wir schauen uns mal an, wie ist eigentlich die Lage in diesem Land? Wie sieht das aus? Was ist noch zu tun? Was haben wir geschafft in den letzten 70 Jahren? Und gibt es vielleicht auch Entwicklungen, die ein bisschen ungut sind? Und all das findet sich in dieser Ausstellung.
Wer sich in der Ausstellung umschaut, bekommt da ein eher düsteres Bild zur Lage der Nation.
Na, ich glaube, wir können festhalten, dass der grundsätzliche Stand in diesem Land natürlich erstmal kein schlechter ist. Trotzdem gibt es natürlich Entwicklungen, Stichwort Rechtspopulismus zum Beispiel, ein großer Schwerpunkt in dieser Ausstellung, wo man dann eben doch mal einen genaueren Blick hinwirft und sich fragt, wie kann das eigentlich heutzutage sein?
Viele Satiriker arbeiten sich in Deutschland am Rechtspopulismus ab. Das zeigt die Ausstellung eindrucksvoll. Leider ist die Auswahl an Karikaturen doch recht einseitig. Das Thema Islamismus zum Beispiel kommt überhaupt nicht vor. Saskia Wagner und ihr Team haben andere Schwerpunkte gesetzt.
In der Tat geht es auch um Terrorismus im Allgemeinen, heutzutage natürlich auch um Cyberterrorismus, um Cyberkriminalität. Auch das sind ja Phänomene, mit denen wir uns heutzutage auseinandersetzen müssen.
Cybercrime und vor allem die ständig zunehmende Überwachung sind dankbare Themen für Satire, erzählt Kuratorin Wagner. Das zeige zum Beispiel die Karikaturistin Kitty Hawk. Auf einem ihrer Bilder sitzt ein Mann vor Bildschirmen von Überwachungskameras.
Sehr schön hier übrigens auch der Text. Kitty Hawk schreibt hier als Text Gesichtserkennung am Bahnhof Berlin-Südkreuz, und wir sehen aber eben vornehmlich Dekolletés von Damen.
Der gläserne Bürger im wahrsten Sinne nackt dem Zugriff des Staates ausgesetzt. Wer sich in der Kasseler Ausstellung umsieht, kann wirklich den Eindruck bekommen, dass Deutschland durchdreht. Nach 70 Jahren Grundgesetz.
Deutschland dreht durch. 70 Jahre Grundgesetz. Cartoons zur Lage der Nation. Und die Ausstellung ist in der Karikaturagalerie für komische Kunst im Kulturbahnhof Kassel zu sehen. Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Diesen Spruch der Frankfurter Spontis sagt zwar heute keiner mehr, aber in den frühen 80er Jahren galt er unter den rebellierenden Jugendlichen als cool und wurde massenhaft auf die Hauswände gesprüht. Auch in Zürich. In der Schweiz dieser Zeit spielt der Roman »Ich bin die, vor der mich meine Mutter immer gewarnt hat«. Der Debütroman des Schweizers Demian Dienhardt. Hartwiger Fertschröber hat ihn gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Die Geschichte beginnt in einem Krankenhaus. Warum die jugendliche Alba dort eingeliefert wurde, das ahnen wir erst nach und nach. Im Vordergrund steht zunächst die Liebesgeschichte mit Jack, die Ich-Erzählerin erst einmal so präsentiert, als ging es hier um ein unglückliches Mädchen aus einem Schweizer Provinzstädtchen, das einen coolen, kreativen Typen aus der Schweizer Oberschicht kennenlernt, der genauso verrückt ist wie sie. Dass die Verrücktheit einiges mit Drogenkonsum zu tun hat, wird erst später klar. Autor Demian Lienhardt führt uns mit seiner Hauptfigur mitten hinein in die Zeit und das Lebensgefühl der Schweizer Jugend in den 1980er Jahren. Aus der Perspektive von Alba entsteht das Bild der Post-68er Generation zwischen Revolte und Resignation, der Sehnsucht nach Freiheit und der Macht von Drogen und Alkohol.
Wie es geschrieben ist.
Es macht Spaß zu lesen, wie Demian Lienhardt Moden, Lebensstil, Sprache und Sprüche einer Jugendkultur wieder aufleben lässt, die heute in weiter Ferne zu liegen scheinen. So zum Beispiel, wenn Alba mit Jack zum ersten Mal das damals umkämpfte und berüchtigte autonome Jugendzentrum in Zürich aufsucht.
Und wie Jack und ich so herumgehen und er mir die Küche zeigt und die Frauenräume und die Bar und die Druckerei und das Matratzenlager und den Fixerraum, geht der Nachmittag auf den Abend zu. Und mit der Dunkelheit sind es mehr Leute geworden. Und alle sehen sie aus wie Kim Wilde oder wie Benny Anderson und der andere Typ von ABBA Frisuren tragen, diese als wären sie im Windkanal frisiert worden. Und alle tragen Jeanshosen und Jeansjacken. Und man fängt unweigerlich an zu zählen und zu rechnen, wie viele $100,000 Levi's und Wrangler hier wieder verdient haben.
Demian Lienhardt erzählt strikt aus der Innenperspektive von Alba. Das heißt, so chaotisch, so ungeordnet, so sprunghaft, wie auch ihr Leben verläuft. Immer wieder, heißt es einmal, verheddert sie sich in dem Efeu in ihrem Kopf. Ihre traumatischen Erinnerungen umrankt Alba mit scheinbar nebensächlichen Details und Beobachtungen an die Mitschüler, die sich umgebracht haben, den geliebten Stiefvater, der sich erhängt hat, an ihre Schwester, die bei einem Autounfall umgekommen ist, an die Mutter, die sie vernachlässigt. Die schlimmsten Erlebnisse verwandelt Erzählerin Alba so in eine unterhaltsame Geschichte mit einer Pointe. Ein verzweifeltes Bemühen, ihre Traumata zu verdrängen, und eine raffinierte Strategie des Autors, das Mitgefühl mit dem Schicksal seiner Figur zu wecken und trotzdem zu unterhalten.
Wie es gefällt.
Demian Lienhardt gibt einer jungen Frau eine Stimme, der wir sonst vielleicht nie zuhören würden. Es ist erstaunlich, wie einem diese haltlose, traumatisierte und später drogenkranke junge Frau im Verlauf des Romans mehr und mehr ans Herz wächst. Und ich finde es faszinierend, wie sich der Autor Jahrgang 1987 in diese Figur und ihre Zeit hineingedacht hat. Der Geschichte seiner Alba bin ich gerne bis zum bittersüßen Ende gefolgt.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Roman »Ich bin die«, vor der mich meine Mutter immer gewarnt hat, von Demian Lienhardt, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 24 Euro. An diesem Sonntag wird ein Tag für die Literatur in Hessen gefeiert. Von den rund 120 Veranstaltungen in ganz Hessen, von Allendorf bis Zwingenberg, möchte ich gerne eine hervorheben. Ein Besuch in der Deutschen Nationalbibliothek und dort insbesondere im Deutschen Exilarchiv. Hier werden gedruckte und ungedruckte Zeugnisse deutscher Exilanten zwischen den Jahren 1933 bis 1945 gesammelt. Juliane Ort berichtet über die Arbeit des Deutschen Exilarchivs und welche Schätze dort zu finden sind.
Um das Ausmaß des Deutschen Exilarchivs zu erfassen, muss man tief hinabsteigen, quasi in den Bauch der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Drei Stockwerke unter der Erde lagern hunderte von Archivkisten in zwei riesigen Magazinräumen. Akkurat reiht sich ein Regal ans nächste in schier endlosen Reihen. Mit einem Drehmechanismus setzt Leiterin Silvia Asmus die Regale in Bewegung. Hier liegen echte Schätze, handgeschriebene Texte von Albert Einstein und Sigmund Freud, genauso wie Briefe der Familie Mann.
Also es gibt viele Manuskripte hier, veröffentlichte, aber auch unveröffentlichte Manuskripte. Es gibt sehr viele Lebensdokumente, nennen wir das, also wozu zum Beispiel Pässe gehören, Zeugnisse gehören, solche Dinge. Es gibt viele Fotografien, Fotoalben auch und es gibt natürlich sehr, sehr viele Briefe. Auch hier. Und es gibt aber auch Objekte. Koffer zum Beispiel gehören dazu. Wir haben zum Beispiel auch ein Taufkleid. Aber überwiegend ist es schriftliches Material.
Alles, was hier lagert, wurde in den vergangenen fast 70 Jahren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Exilarchivs zusammengetragen. Am Anfang ging es um Bücher und Texte, die zwischen 1933 und 1950 im Exil verfasst worden sind. Vor allem Lyrik und Belletristik. Sie bilden den Grundstock der heutigen Sammlung. Inzwischen nehmen die sogenannten Lebensdokumente immer größeren Raum ein und die Sammlung wächst. Erst seit kurzem enthält das Archiv auch den Nachlass der Frankfurter Schriftstellerin Stefanie Zweig. Als Kind war sie mit ihren Eltern auf eine Farm nach Kenia geflohen. Für sie eröffnete sich im Exil eine wunderbare Welt, in der der Hass auf Juden keine Rolle spielte. Als die Familie nach dem Krieg nach Frankfurt zog, verlor Stefanie Zweig zum zweiten Mal ihre Heimat. Die Erfahrung der Flucht und des Exils und auch die Rückkehr nach Deutschland hat sie in vielen Büchern verarbeitet. Das Exil hat das Leben von Stefanie Zweig geprägt, sagt ihr Neffe Walter Zweig.
Bei meiner Tante war es so, dass sie sehr, sehr jung war, als sie Deutschland verlassen hatte. Insofern wurde der Verlust der Heimat Deutschland bei ihr, glaube ich, emotional abgelöst durch den zweiten Verlust der dann neuen Heimat Afrika. Wenn, dann hat sie darüber gesprochen. Wie schlimm es für sie war, aus Afrika wegzugehen und zurück in das kaputte Deutschland zu gehen, von dem sie eigentlich nur wusste, dass dort die ganze Familie umgekommen ist.
Nach dem Tod von Stefanie Zweig im Jahr 2014 stellte sich die Frage, ob es Dokumente oder andere Hinterlassenschaften geben könnte, die die Familie dem Deutschen Exilarchiv zur Verfügung stellen wollte. Silvia Asmus kontaktierte Walter Zweig.
Dann habe ich zunächst mal aus dem Bauch heraus gesagt, mache ich gerne, aber wir werden wahrscheinlich nichts finden, weil ich glaube gar nicht, dass es irgendwas gibt.
Walter Zweig und Silvia Asmus machten sich gemeinsam auf die Suche. Es wurde eine Art Schatzsuche. Silvia Asmus denkt gerne zurück an den Nachmittag, als sie mit Walter Zweig das Haus in der Frankfurter Rothschildallee durchkämmte, das in so vielen Büchern von Stefanie Zweig eine bedeutende Rolle spielt.
Wir sind zusammen durch die Wohnung gegangen und auf den Dachboden und haben eben doch sehr interessante Stücke gefunden. Es waren wirklich Dinge, bei denen man sich auch schon ganz gut erklären kann, warum das genau zu den wenigen Stücken gehört hat, die sie ihr Leben lang behalten hat.
Dazu gehörte auch ein Dokument, von dem Walter Zweig schon ein paar Mal in seinem Leben gehört hatte. Obwohl in der Familie nur wenig über die Vergangenheit gesprochen wurde, war ein einschneidendes Erlebnis doch immer wieder erwähnt worden. Die Mitteilung an den Vater von Stefanie Zweig, dass er nicht länger als Anwalt arbeiten dürfe.
In meinem Leben ist mir das 3-4 Mal begegnet. Ich habe das natürlich auch in dem Buch meiner Tante gelesen, als ich alt genug war. Aber es wurde auch so ab und zu mal erwähnt. Und dann finden wir tatsächlich in so einem alten Tornister genau dieses Dokument. Und das war für mich wahnsinnig erstaunlich, ja. Dass das in meinem Besitz war, mir unbekannterweise, das hat mich doch absolut fasziniert, ja.
Seine Anwaltsrobe hat Walter Zweig mit ins Exil nach Kenia genommen und dort bei der Feldarbeit getragen. Vor seiner Abreise hatte er seine Schwester Liesel um etwas Erde vom Grab der Mutter in Leobschütz gebeten. Auch dieses winzige Säckchen mit Erde fand sich bei der Schatzsuche in Stefanie Zweigs Haus in der Rothschildallee.
Im ersten Moment habe ich gedacht, das sind Dinge, die meine Familie aufgehoben hat über Generationen hinweg. Und ich kann ja jetzt nun nicht einfach sagen, ja okay, nehmt alles. Aber nach längerem Überlegen kam ich zu dem Schluss, dass ich mir gedacht habe, es ist nirgendwo so gut aufgehoben wie hier.
Was gibt es alles im Deutschen Exilarchiv zu finden? Juliane Ort hat uns einen kleinen Einblick in die Arbeit dieses Archivs vermittelt. Und soweit HR Info Kultur. Wenn Sie mögen, können Sie die Sendung noch einmal hören auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch den Podcast dieser Sendung zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Diaz.